Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht's in den Zeitfragen heute um eine stille Revolution. Vor genau einem Monat hat sie angefangen und quasi über Nacht unsere Städte verändert. Ich rede von Elektrorollern. Überall in deutschen Städten flitzen Touristen damit von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit und Pendler gehen nicht mehr zu Fuß zur S-Bahn, sondern steigen auf einen E-Scooter. Das Ganze ist ein einträgliches Geschäft für die Anbieter. Der mögliche Umsatz in Europa wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. So weit, so gut erst einmal, aber da ist eine Sache. Das Geld verdienen die Anbieter ja im öffentlichen Raum. Sie nutzen Straßen und Radwege zum Beispiel, die sie nie bezahlt haben. Und das sorgt durchaus für Diskussionen, hat Tobias Krone in München erfahren. Allerdings, die E-Rollerfahrer selbst, die sind noch ganz im Taumel der neuen geliehenen Mobilität.
Dass E-Scooterfahren Spaß macht? Keine Frage.
Das Fahrgefühl ist total geil.
Die Münchnerin Monika, jenseits der 50, wie sie verrät, pendelt regelmäßig mit dem E-Scooter von ihrem Zuhause zur S-Bahn, weil sie der Umwelt zuliebe kein Auto mehr fahren will. Bei diesem jungen Mann im Sommeranzug, der auf dem Radweg an der Isar entlang fährt, ist es ganz ähnlich.
Ich treffe jetzt zum Beispiel Freunde im Glockenbach drüben, um zum Mittagessen zu gehen. Und da brauche ich nicht mehr Auto fahren. Also ich lasse mein Auto stehen, weil hier an der Isar entlang bin ich super schnell einfach dort und es ist viel einfacher, als wenn ich jetzt im Auto fahren würde oder erst mein Fahrrad aus dem Keller rauskramen muss, was ich jetzt zum Beispiel nicht dabei habe, weil ich in die Arbeit mit dem Auto gefahren bin.
Etliche Sharing-Anbieter drängen derzeit auf den Markt in deutschen Großstädten. Sie sehen sich als Teil einer umweltfreundlichen Verkehrswende. Wie Bodo Braunmühl, Sprecher des Sharing-Anbieters Tier.
Letztendlich hat einer unserer Gründer einen Scooter dann in den USA entdeckt. Und war dann so begeistert davon, dass er gesagt hat, was müssen wir nach Europa bringen? In Europa machen Scooter noch viel mehr Sinn als in den USA, weil man da Städte hat mit einer wahnsinnigen Dichte, mit einer wahnsinnigen Überfüllung durch Autos.
Manche Münchner dagegen befürchten, dass künftig die Leihroller den öffentlichen Raum überfüllen. Etwa der Abiturient Samuel Grobbel. Er erinnert sich noch, wie im vergangenen Sommer vor allem ein Start-up aus Singapur namens O-Bike den Münchnern die Sharing-Kultur verleitete.
Da sind quasi ziemlich plötzlich ganz viele Leihfahrräder aufgetaucht. Von jetzt, muss man sagen, nicht so guter Qualität. Gelbe Farbe, sehr aufdringlich. Und die wurden einfach von den Münchnern generell nicht so angenommen. Viele sind kaputt gegangen, auch einige in der Isar gelandet und so.
Da hat sich der Zorn der Münchnerinnen und Münchner entladen,
sagt Andreas Mickisch von der Stadtverwaltung. Er hat sich viel mit den vielen gelben Leihrädern auseinandersetzen müssen, als das Unternehmen vor knapp einem Jahr bankrott ging. O-Bike hinterließ 7000 Fahrräder. Manche landeten in Bäumen oder wurden in die Isar geworfen. Erst nach monatelangem Streit wurden die Räder eingesammelt. Bei den E-Scootern soll das besser laufen, sagt Mickisch.
Das ist eben der Punkt, was wir hier bei den E-Scootern versuchen, dass wir das geregelt auf die Straße bekommen und eben nicht von heute auf morgen über Nacht so überschwemmt werden, weil dann sinkt die Akzeptanz und dieses Geschäft kann, und das wissen die Anbieter, auch nur dann gut funktionieren, wenn die Akzeptanz bei den Leuten auch entsprechend hoch ist.
Die Akzeptanz des asiatischen Startups war gering, auch weil O-Bike quasi über Nacht das Stadtgebiet mit Leihrädern überschwemmt hat. Das Gesetz lässt das zu, denn rein juristisch betrachtet kann man die Stadt mit Rädern vollstellen, erläutert Andreas Mickisch.
Also die Nutzung des Straßenraums mit den Rollern, das ist jetzt ein bisschen ein sperriger Begriff, das nennt sich Gemeingebrauch. Also jeder kann im Rahmen seiner Teilhabe am Verkehr diese Roller benutzen, genauso wie beim Radlfahren auch. Und es ist eben keine Sondernutzung, die man etwa mit einer Genehmigung reglementieren könnte.
Die Stadt setzt bei den E-Rollern deshalb auf eine Selbstverpflichtung der Anbieter. Bis jetzt hätten sie alle unterschrieben. Um die Touristen-Hotspots in den Gassen der Münchner Innenstadt vor einer E-Scooter-Schwemme zu schützen, gelte eine Obergrenze.
Pro Anbieter innerhalb des Altstadtrings nicht mehr als 100 und innerhalb des mittleren Rings nicht mehr als 1000 Roller. Um eben zu vermeiden, dass das Stadtgebiet von heute auf morgen überschwemmt wird von solchen Rollern.
Rechtlich verbindlich ist das für die Anbieter aber nicht. Und auch wenn Bodo Braunmühl vom Sharing-Dienst Tier die Begrenzung für den Moment akzeptiert, auf Dauer sei sie hinderlich.
Denn dann kommen wir in so einen Bereich, wo wir quasi eine eigentlich wünschenswerte Innovation, nämlich umweltfreundliche Mobilität, dass die quasi begrenzt wird. Wir wollen natürlich genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich die Autos aus den Innenstädten raushaben und die Autos begrenzen.
Um zu verhindern, dass zu viele E-Scooter auf Verbotszonen parken, wenden die Sharing-Dienste eine Technik an, das sogenannte Geofencing. Bodo Braunmühl von Tier.
Parking oder No-Parking-Zones können relativ problemlos eingerichtet werden und dann werden in diesen Zonen auch die Geschwindigkeiten gedrosselt und es können dann auch keine Scooter mehr abgestellt werden. Also zumindest technisch gesehen ist es so, dass der Scooter nicht deaktiviert, also die Fahrt beendet werden kann. Das ist technisch alles kein Problem.
Die Stadt München gibt sich insgesamt zufrieden mit dem ersten Monat, in dem die E-Roller auf der Straße fahren. Bis auf einen nicht unerheblichen Anteil an betrunkenen Fahrern habe es bisher wenige Beschwerden gegeben. Andreas Groh, Münchner Vorsitzender des Fahrradclubs ADFC, betrachtet die Entwicklung dagegen mit einer sorgenvollen Miene.
Wir sehen es heute insofern problematisch, als die Radinfrastruktur bei weitem nicht ausreicht, als dort noch zusätzliche Fahrzeuge, die auch von der Geschwindigkeit nicht so richtig passend fahren. Es ist auch so, dass die Radinfrastruktur in vielen Fällen huckelig ist. An die sämtlichen Kreuzungen, Einmündungen sind immer Absätze. Und mit den kleinen Rädern, wer da hoch drüber fährt, der muss schon ganz schön aufpassen, dass dort keine schweren Unfälle passieren, die es leider auch schon gab. Also das Ganze ist im Prinzip schon eine nette Idee, aber die Infrastruktur passt einfach nicht dazu.
Gerade kämpfen er und andere Aktivisten mit einem Bürgerbegehren für Radwege, die doppelt so breit sind. Auf diesen könnten E-Scooter und Radfahrer dann gut nebeneinander fahren.
Friedliche Koexistenz, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung auf den ohnehin überfüllten Radwegen. Aber die E-Scooter müssen dann ja auch noch irgendwo geparkt werden. Und schon sind wir wieder bei der privaten Nutzung des öffentlichen Raums. Der ist durchaus bedroht. Wenn Immobilienpreise nämlich steigen und steigen, dann ist es lukrativer, etwas zu bauen, als einen frei zugänglichen Platz zu erhalten. Dabei sind die ein zentraler Bestandteil von Städten. Der Philosoph Richard Sennett zum Beispiel sagt, im öffentlichen Raum kann man anonym in der Masse verschwinden, sich zugleich aber mit einer Gruppe identifizieren. Das klingt zunächst einmal abstrakt, aber es wird vor ihrer eigenen Haustür ganz konkret, wenn da nämlich ein Auto steht und Platz wegnimmt. Claudia van Laak erzählt die ganze Geschichte.
Die Odenwaldstraße in Berlin-Friedenau. Eine ruhige Wohngegend, besonders in den Sommerferien. Fünfstöckige Gründerzeithäuser, dicht bebaut. Die parkenden Autos rechts und links nehmen 2/3 der Straßenbreite ein. Vor 2 Jahren ist Joachim Bühler mit seiner Familie hierher gezogen. Wie sein Kiez ohne Autos aussehen könnte, hat er bislang nur auf historischen Fotos gesehen.
Also die historischen Fotos zeigen natürlich ein ganz anderes Straßenbild, ein ganz anderes Stadtbild. Und das verändert natürlich so eine Kultur eines Kiezes ganz fundamental.
Joachim Bühler würde sich freuen, könnten seine 2 Kinder auch auf der Straße spielen. Doch da stehen die Autos, auch sein eigenes. Sie sind in den letzten Jahren merklich größer geworden. Wenn rechts und links ein SUV steht, passt in der Mitte nur noch ein Kleinwagen durch.
Beide Kinder, 6 und 4, fahren Fahrrad und spielen natürlich auch hier in der Straße. Und das Auto sind ein permanentes Thema. Wir müssen unheimlich aufpassen, dass man sicher über die Straße gehen kann. Und natürlich schränkt das den Spielraum der Kinder maßgeblich ein. Und wenn hier keine Autos wären, das wäre für die natürlich ein kleines Paradies.
Im Durchschnitt wird ein Auto in der Großstadt nur 1 Stunde lang am Tag bewegt. 23 Stunden lang nimmt es Platz weg. Viel Platz. Blockiert den öffentlichen Raum. Dafür, dass Joachim Bühler sein Auto auf der Straße vor seiner Wohnung parken darf, zahlt er als Anwohner umgerechnet 5 Cent. Nicht in der Stunde, pro Tag.
Wir haben als Anwohner einen Anwohnerparkausweis und auch das ist mal zu hinterfragen. Wir zahlen für diesen Anwohnerparkausweis für 2 Jahre, glaube ich, 40 Euro und können damit im Grunde genommen öffentlichen Raum von 10, 12 Quadratmeter belegen. Und wenn ich mir anschaue, wie hoch die Mieten hier sind, wie hoch die Quadratmeterpreise zum Kauf sind, dann ist das Verhältnis natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen.
Joachim Bühler wäre bereit, mehr zu zahlen für seinen Parkplatz. Eine massive Erhöhung der Parkgebühren könnte zu weniger Autos in der Odenwaldstraße führen und damit zu mehr Lebensqualität, hofft der Familienvater. Je voller, enger und lauter es in den Großstädten wird und je dichter die Bebauung, umso lauter weht die Debatte um den öffentlichen Raum. In den politischen Stiftungen ist sie längst angekommen.
Wie viel Platz hat eine Gesellschaft, um sich zu begegnen? Wo kommt Gesellschaft zusammen?
So formuliert Peter Siller die Frage. Der Jurist, Philosoph und Wissenschaftsmanager leitet die Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung. Vor kurzem lud die Grünen nahe Stiftung zu einer Konferenz über den bedrohten öffentlichen Raum ein.
In der Tat erleben wir gerade in den Ballungszentren und im urbanen Raum eine Privatisierung von öffentlichem Raum, die dazu führt, dass öffentlicher Raum verschwindet, dass der öffentliche Raum knapper wird. Und natürlich sieht man in Städten wie New York oder London, wohin uns das führt. Ja, da hast du im Prinzip keine öffentlichen Orte des Zusammenlebens mehr.
Vielleicht ein Vorbote dieser zunehmenden Privatisierung öffentlicher Räume ist das Areal rund um den Potsdamer Platz in Berlin. Vierspurig tost der Autoverkehr über die Leipziger Straße. Fußgänger, darunter viele Touristen, werden auf der einen Seite von Autos bedrängt, auf der anderen Seite laufen sie an der abweisenden Außenfassade einer Shopping-Mall vorbei. Ein gemütliches Flanieren ist hier nicht möglich. Die Auslagen der Geschäfte kann nur derjenige betrachten, der in die Mall of Berlin hineingeht.
Wenn man hier entlang geht, merkt man auch schon, es ist nicht interessant. Das heißt, das sind monofunktionale Gebäude, an denen ich ungern langlaufe und es macht auch keinen Spaß.
Sagt Uta Bauer, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Urbanistik. Betreibern und Investoren von Shopping-Malls kommt ein nicht einladender öffentlicher Raum entgegen. Wirkt die Umgebung abweisend, zieht es die Menschen automatisch in die gleichbleibend klimatisierte Shopping-Mall, die zusätzlich kostenloses WLAN verspricht. Und je länger sich eine Person in einer Mall aufhält, umso eher wird sie dort Geld ausgeben. Die Bürger werden zu Konsumenten. Mobilitätsforscherin Bauer nennt den Leipziger Platz eine Fehlplanung.
Das ist vertreckt, es gibt keine Mülleimer in der Umgebung. Es lädt überhaupt nicht ein, sich hier ein paar Minuten oder auch länger aufzuhalten. Sie sehen, hier sitzt man zwar auf den Randsteinen, viele junge Leute, aber ältere Menschen zum Beispiel brauchen eine Lehne. Und so ist das einfach überhaupt nicht durchdacht.
Immer mehr Großstadtbewohner leben in Single-Haushalten. Die Digitalisierung schreitet voran. Beides führt zu einer zunehmenden Vereinzelung. Deshalb seien gut gestaltete öffentliche Räume ohne Zwang zum Konsum wichtiger denn je, sagt die Mobilitätsforscherin.
Und ich glaube, es braucht unbedingt und immer intensiver solche Räume in der Stadt, wo sich Menschen auch begegnen wieder können. Also das finde ich ganz wichtig.
Doch das Beispiel des vernachlässigten, schlecht gestalteten Leipziger Platzes in Berlin zeigt, öffentlicher Raum ist nicht per se positiv, privater nicht per se negativ für das gesellschaftliche Leben. So sieht es auch Peter Siller von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich nenne jetzt mal anschaulich die ganz normale Berliner Eckkneipe, da wo sich die Gesellschaft versammelt. Das ist kein staatlicher Raum. Wir sprechen von öffentlicher Gewährleistung. Die Öffentlichkeit muss öffentliche Infrastrukturen finanzieren und sie muss auch die Qualität und die Inklusivität dieser Räume, beides, das ist ganz wichtig, gewährleisten.
Und es gäbe Beispiele im öffentlichen Raum, wo das geglückt sei, sagt Mobilitätsforscherin Uta Bauer. Die Stadt München verwandelt einige Straßen in sogenannte Sommerstraßen. Der Autoverkehr wird dort zeitweise verbannt. Die Straße wird so wieder zum Lebens- und Begegnungsraum für alle. Auch der Nauener Platz im Berliner Stadtteil Wedding sei geglückt. Hohe Hecken verwandeln den Platz zu einem Rückzugsraum und lassen den Verkehrslärm draußen. Eine große Sandfläche lädt Kinder ein, barfuß zu spielen. Einige Bänke an den Rändern haben hohe Rücken- und Seitenlehnen. Dort fühlen sich auch Ältere und Schwächere wohl. Eine Einladung an alle ist das. Keiner wird ausgegrenzt, niemand muss konsumieren. Funktionierender öffentlicher Raum.
Mehr über den öffentlichen Raum finden Sie auch auf unseren Internetseiten auf deutschlandfunkkultur.de/zeitfragen. Und dort können Sie übrigens auch den Podcast abonnieren zu unseren Featuren. Das war's schon wieder von den Zeitfragen für heute mit Themen aus Wirtschaft und Umwelt. Mein Name ist Martin Meyer. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.